Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Wie ich schon vorgestellt bin, Heinz Spindler ist mein Name. Komme nicht aus Deutschland, sondern aus Franken. Das sage ich dann manchmal, wenn manche Leute fragen, wie spricht denn der? Das ist kein Schwab, sondern es ist ein Franke. So ist das. Wir leben seit 11 Jahren jetzt hier am Bodensee. Wir, meine Frau, unsere 3 Kinder, der Dominik, die Julia und die Dorothee. Und ich bin der Leiter vom christlichen Jugendzentrum Bodenseehof. Das bin ich geworden, weiß auch nicht ganz genau warum, aber ich bin es geworden. Und wir fühlen uns dazu gerufen, dass es so geworden ist, wie es geworden ist. Wir sind zum Glauben gekommen vor ein paar Jahren in Oberfranken. Das war also schon vor über 20 Jahren sind wir zum Glauben gekommen. Eigentlich 22 Jahre ist es jetzt her. Sind wir zum Glauben gekommen und sind 25 Jahre verheiratet. So, und möchte euch auch alles Gute, Gottes Segen von hier vorne wünschen. Das ist echt spitze, schön. Ist ja auch nicht so eine selbstverständliche Sache, dass eine Ehe noch so lang hält in Deutschland, auch unter Christen. Wir haben auch gehört, jetzt bei uns war ein Pastor aus Amerika und er sagt, in Amerika die Seuche unter den Christen, das ist nicht Homosexualität oder Abtreibung, das, was wir oftmals so gern polemisch so nach vorne hinhauen, sondern er sagt, die Seuche der evangelikalen Christen in Amerika ist Ehescheidung. Jede zweite Ehe in den christlichen Gemeinden dort wird geschieden. Und jetzt christliche Gemeinden, nicht nur christliche Gemeinden, so naja, wir sind halt Christen, sondern Menschen, die sagen, ich bin wiedergeboren durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Ich habe Leben, ich habe Vergebung durch das Blut von Jesus Christus. Solche Ehen, jede zweite Ehe wird geschieden in Amerika, in den Gemeinden. Und wie wir das alle so wissen, alles Gute kommt ja aus Amerika. Ne? Und dann können wir drauf warten schon in Deutschland. Es dauert immer ein paar Jahre, bis wir die ganzen Modewellen aus Amerika haben, im christlichen Bereich. Und auch diese Modewelle wird uns auch einholen in Deutschland. Da können wir vielleicht denken, nee, das wird bei uns nicht so. Doch, das wird so, weil der Teufel genau weiß, wie er kaputt machen kann. Der weiß, dass wir das zerstört, das bisschen, diese Herrlichkeit Gottes, wie die Gemeinde eigentlich dastehen soll. Das ist ganz wichtig. Und dann ist ja, das ist auch wichtig, was der Markus vorgelesen hat im Psalm 103, dass wir das ja oft dann auch vergessen, in dem allen, weil der Teufel uns das ständig einredet. Nee, es gibt keine Vergebung mehr, bist ein Versager, hast schon verloren im Leben. Und Psalm 103 sagt aber, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, dass er dir all deine Sünde vergibt, all deine Sünde, egal was auch immer kommt im Leben, egal was auch immer da sein kann, das Unvorstellbare, von dem du immer sagtest, mich wird es nie treffen oder wir werden nie. Selbst das ist der Herr, hat es schon vergeben am Kreuz von Golgatha. Was für eine Botschaft. Und die durfte man auch erkennen, diese Botschaft, eben jetzt 22 Jahre zurück. Und dann hat es uns verschlagen. Ich war damals Soldat, 8 Jahre, haben uns die Russen vom Leib gehalten. Ich war direkt an der DDR-Grenze stationiert. Und dann nach der Bundeswehrzeit bin ich auf die Bibelschule Brake war ich gewesen, da habe ich einen Thomas Pobileit kennengelernt und ein paar andere Leute. Und dann waren wir eine Zeit in Stuttgart, lebten wir da, war ich im Württembergischen Brüderbund als Prediger und dann seit 11 Jahren sind wir jetzt am Bodensee und seit 10 Jahren jetzt fast bin ich Leiter vom christlichen Jugendzentrum Bodenseehof. Sind viel unterwegs in Serbien und in Indien und. Dürfen einige Sachen kennenlernen. Das ist ein großes Geschenk, auch die Gemeinde Jesu weltweit kennenzulernen. Das zu sehen, auch was Gott tut weltweit. Und weltweit sind es die gleichen Probleme. Das ist auch interessant, das zu sehen. Weltweit die gleichen Probleme. Nur äußern sie sich ein bisschen anders, natürlich auch durch die Lebensumstände, auch in denen wir leben, in den Bereichen, in denen wir leben. Äußert sich immer ein bisschen anders. Die Gewichtung der Probleme ist manchmal ein bisschen anders. Aber letztendlich haben wir alle die gleichen Probleme. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unter uns bist durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du uns durch dein Wort leiten möchtest. Preisen dich für das Leben, das du geschenkt hast, der Uli und dem Markus. Wir preisen dich, dass du sie zusammengeführt hast, dass du ihr treuer Herr und Gott bist, ihr treuer Heiland. Dass er in den Jahren jetzt, in denen sie zusammen sein dürfen, das erleben durften, dass du treu bist. Dass du gar nicht anders kannst, als treu zu sein. Ich danke dir, Herr, dass du deine Kinder, die du berufen hast, dass du die durchbringst, auch in einer Welt voller Widrigkeiten, Dinge, die manchmal so gegen uns stehen, die uns manchmal den Atem abschnüren zu drohen in dieser Welt, du bist trotzdem Herr und König und da wollen wir dich preisen drüber. Herr, danke, dass sie diese Botschaft weitergeben dürfen, dass sie das erleben durften und dürfen, dass du ein treuer Gott bist und nicht bloß ein treuer Gott, sondern der einzig wahre treue Gott. Und so danken wir dir, Herr, dass wir zusammen sein dürfen und uns mitfreuen dürfen an dem, was du getan hast an ihrem Leben und uns freuen auf das, was du noch tun wirst in ihrem Leben und durch ihr Leben. Amen. Jemand sagte mal, Gott hat drei Sorten von Dienern. Die erste Sorte sind Sklaven. Die dienen aus Furcht. Die haben nur Furcht. Die wissen gar nicht ein noch aus. Die machen alles Mögliche. Und da dachte ich so an eine Frau, die ich kennengelernt habe. Die saß in der Bibelstunde neben mir. Und die Frau hat dann hinterher geweint und sagt, Heinz, ich habe nur Angst. Ich habe einfach nur Angst, einen Fehler zu machen. Und zwar die Angst ist so stark, dass ich denke, wenn ich einen Fehler mache, dann verlässt mich Gott und ich bin so allein. Und die Frau hat nur aus Angst gedient und es kam dann auch später raus, interessanterweise, manchmal ist es ja so, die Gemeinde damals, in der wir waren, die ist zerbrochen. Unglaublich, wie das geschah, aber das ist ein anderes Thema. Die Gemeinde zerbrach und die Frau, die mir das damals sagte, sie ging zurück in die Welt, richtig in die Welt, hat wieder das Trinken begonnen, das Stehlen begonnen. Ihr Mann, der auch damals in der Gemeinde mit war, nur aus Angst, einen Fehler zu machen, war er verkrampft und lebte in dieser Gemeinde. Und als das alles auseinandergebrochen ist, kam er wieder ins Gefängnis. Und da kann ich sagen, manchmal, ich habe ihr das auch damals gesagt, ich glaube, du hast Jesus nie wirklich kennengelernt. Du hast viel über ihn gehört und du hältst auch vieles für wahr, aber kennengelernt wirklich, da hatte ich so meine Zweifel dran. Aber klar, wir sind nicht Richter und das steht mir auch nicht zu, aber das war mir damals so, dass ich das dachte. Nur Angst. Und da habe ich diesen Spruch noch nicht gekannt. Der zweite, sagte dieser Mann, das sind so die Angeheuerten, die Angestellten, die dienen ihm, weil sie gutes Geld machen damit. Die verdienen eben damit. Und das sagen ja manche auch, ich lese gerade so ein Buch, wie das Christentum die Welt veränderte. Ist ein interessantes Buch, ist von einem Historiker geschrieben. Und dieser Historiker, der schrieb dann auch, als die verfasste Kirche letztendlich kam, das war der Tod der lebendigen Gemeinde. Als man sich einen Job erkaufen konnte auch in der Gemeinde Jesu, als man sich praktisch auch Ehre erkaufen konnte, auch vielleicht durch Studium oder in der Gemeinde Jesu, das war eigentlich der Tod der lebendigen Gemeinde. Dass es dann Menschen gibt, so wie es der Paulus ja auch sagte, manche Menschen verkündigen Jesus nur um ihres Bauches willen. Aber der Paulus sagt, ach, ist doch auch schön, ne? Nicht schön, dass es tun, aber Hauptsache ist, der Name Jesu wird bekannt gemacht. Solange der Name Jesu noch groß gemacht wird, lass es doch tun. Aber das ist so dieser Gedanke, ja? Manche wissen, da kann ich auch gutes Geschäft damit machen. Mit dem. Da lebe ich dann mit Jesu, mache gutes Geschäft. Und dann sagt er, die Letzten, das sind Söhne, Töchter, die dienen aus Liebe. Das, was der Herr Jesus sagt in Lukas Evangelium, Kapitel 7, wo er darüber spricht, über diese Frau, die Sünderin, die zu ihm kam, die ihn gesalbt hat und die Pharisäer das gar nicht verstanden haben und sagten, wenn der ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine ist. Aber die Leute haben übrigens nichts verstanden. Ne? Die dachten ja auch damals, naja, war ein Prophet. Die haben nicht verstanden, dass er noch mehr ist als ein Prophet. Dass er letztendlich der Abschluss aller Prophetien ist, Jesus Christus. Dass er der König aller Könige ist, der Herr aller Herren. Der treue, lebendige Gott selbst. Und diese Frau hat es verstanden. Und die wusste, das ist der Einzige, der mir meine Schuld vergeben kann. Ohne dass Jesus zu ihr gepredigt hat, bekehre dich. Einzig und allein diese Begegnung mit Christus hat ihr Leben verändert. Und deswegen sagt er über diese Frau, wegen dieser Sache sage ich dir, Pharisäer, ihre Sünden, welche sehr, sehr viele waren, das betont Jesus noch in dieser Geschichte, sehr viele, sind alle vergeben. Und deswegen liebt sie so viel, weil ihre Sünden vergeben wurden. Das will ich dir sagen, Simon, weil das hast du nicht begriffen. Und das begreifst du vielleicht bis an dein Lebensende nicht. Weil du so ein gut erzogener, wohlerzogener Theologe bist, der alles weiß, nur im Herzen das nicht hat, den lebendigen Gott. Und das bewegt mich, wisst ihr, ihr Lieben, was ich vorhin sagte, wenn man so weltweit unterwegs ist und in mein eigenes Leben reinschaue, dann merke ich, es sind weltweit die gleichen Probleme. Weltweit. Und dieses Dienen Jesu um der Liebe willen. Einfach um der Liebe willen. Der Herr Jesus sagt ja mal, durch den Apostel Paulus lässt er uns das ausrichten im Römerbrief, ist ja klar, ne? Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und der Geist Gottes ist ja der Geist der Liebe, der reinen Liebe, der wahren Liebe, der wahrhaftigen Liebe. Wir sind nicht einfach so ein Geist, sondern oder eine Liebe, die eben irgendwas begehrt, sondern reine, wahre Liebe, die einfach gibt, einfach gibt. Das ist nur so nebenbei, das war so, als wir geheiratet haben, wir waren nicht gläubig damals, wir haben uns aber diese Verse aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 13 gewählt damals, das hohe Lied der Liebe vom Apostel Paulus, ne? Und ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Das ist interessant. Und dann später, wenn man dann mal drüber studiert, was bedeutet es eigentlich, diese Liebe, von der der Apostel Paulus schreibt. Das ist so was ganz was anderes als das, was wir Menschen eigentlich verstehen oder im Herzen haben, tragen oft, ertragen können. Also der Herr Jesus spricht davon was ganz was anderem. Und weil manche das gar nicht wirklich verstanden haben, ihr Lieben, was heißt es eigentlich, dass mir wirklich vergeben wurde, der dir alle deine Sünde vergibt. Der dir alle deine Sünde vergibt. Alle deine Sünde. Und das vorweg auch, ihr Lieben, es gibt keine größere Sünde, sagt der Herr Jesus Christus in Johannes Kapitel 16, Vers 9. Das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Da geht es jetzt nicht um moralische Verfehlungen. Das letztendlich, das kam aus ihrem Leben, natürlich auch von dieser Frau, diese moralischen Verfehlungen. Sie wusste nicht den, der ihr Herz wirklich lenken kann auf eine gute Bahn. Den kann sie gar nicht. Sie hat keine andere Wahl gehabt, als ihrer Lust zu folgen. Und so sind auch viele Menschen in dieser Welt. Manche haben eine religiöse Lust. Gibt es auch. Mein alter Bibelschullehrer auf Brake, Heinz Weber, der sagte mal, der hieß auch Heinz, und es hat irgendwie funktioniert. Der sagte mir, weißt du, es gibt auch so einen religiösen Dämon. Und der ist schlimm. Der ist schlimm. Es gibt so eine religiöse Lust, die frisst die Menschen auf. Das andere ist ja alles so offensichtlich, wisst ihr, ihr Lieben, das ist ja alles so offensichtlich. Das sieht man ja, das tut man nicht und das tut man auch nicht und das tut man auch nicht, das ist uns klar. Aber diese religiöse Lust, von der er sprach, das ist diese Sache, dass man sagt, ich lebe doch richtig. Aber das Herz ist nicht ergriffen von Christus. Und darum geht's ja. Um das geht's ja. Es geht ja nicht darum, dass ich so gut wie versuche, wie möglich gut zu leben, sondern es geht ja darum, dass Christus dieses Herz verändert und wirklich aus dem Herzen was macht, an dem der lebendige Gott wohlgefallen hat. Weil nur er kann das ja. Dieses Vergebensein, mir ist vergeben worden. Und durch diese Sache, wenn wir das erlebt haben im Leben, dann können wir wirklich den Dienst eigentlich von Jesus Christus, den können wir annehmen und plötzlich mögen wir den auch. Und ich komme ja aus einer Bewegung, Fackelträger, die hat sich ja auf die Fahne geschrieben, diesen Vers aus Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und alles, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Auferstandenen. An den, der für uns gekreuzigt ist, und gestorben ist und begraben ist und am dritten Tage auferstanden ist. an dem, der die Kraft Gottes ist und der die Weisheit Gottes ist, Christus. Christus einzig und allein. Und es hat mich dann oftmals bewegt, ihr Lieben. Ich dachte, naja, wenn ich mit solchen Menschen zusammen bin, die diese Botschaft so ins Zentrum stellen, diese Botschaft, dann muss ja alles richtig super duper laufen.
Okay?
Ist ja alles dann klar. Dann gibt es ja keine Probleme, es gibt auch keine Bitterkeit. Es gibt auch kein, wie man so sagt, Gossiping, so hinterm Rücken reden und so. Gibt es ja alles nicht. Ja, ist ja toll, weil Christus steht ja im Zentrum. Nur merke ich, wir sind alle nur Menschen. Und diese eine Sache, Christus auferstanden und er lebt in mir, das machen viele fest dann dran, jawohl, ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Das stimmt. Stimmt. Aber was bedeutet es noch mehr, Christus in mir? Und da kamen mir diese Verse und die haben die Gemeinde Jesu, ihr Lieben, von Anfang an begleitet. Ich empfehle nicht viele Bücher, aber dieses Buch empfehle ich, wie das Christentum die Welt veränderte. Es ist gewaltig, wenn man es liest. Wie Christus Menschen gebraucht hat und in seiner Art sie benötigt hat, in diese Welt und dann in diese Welt gebraucht hat, in der römischen Welt damals, in dieser unglaublich aggressiven, gegen Christus aggressiven Welt. Und das Wesen und Leben von Menschen verändert hat, die dermaßen extrem auch in Ehebruch verfangen waren und in Lügnerei und in Halbwahrheiten, damit man sich ein bisschen durchs Leben hindurch schlängelt. Gewaltig. Und aber tausende dieser Menschen sind hingerichtet worden auf schrecklichste Art und Weise. Und die Kinder mussten manchmal zuschauen von diesen Eltern, die hingerichtet wurden. Und dann dachten die Römer, das ist unsere Umerziehungsmethode, die werden dann nicht so dumm. Und folgen diesem Christengott. Und ihre Herzen wurden trotzdem ergriffen und haben diesem Christengott sind sie gefolgt. Und da hat mich das so bewegt, das zu sehen, ihr Lieben. Was war eigentlich das lebendige, dynamische Christsein? Und da kam ich auf diese Verse und habe die Woche mit meiner Frau drüber gesprochen und gesagt, Mensch, eigentlich, vielleicht am Sonntag sollte ich über diese Verse sprechen, die mich so bewegen und die mich schon lange bewegen, auch seitdem ich Leiter bin am Bodenseehof, bewegen, weil ich weiß, Christus will mein Leben so umgestalten. Und die kommen aus Markus 10. Und in Markus 10 ist eine interessante Sache. Und zwar sagen die Jünger, der Jakobus und der Johannes, ja, die sagen, Mensch, das wäre toll, Jesus, wenn einer von uns zu deiner Rechten sitzen dürfte und einer zu deiner Linken sitzen dürfte. Wahrscheinlich dachte der Jakobus und der Johannes, wir haben dir so treu gedient. Ja, und wahrscheinlich kann es sein, dass das ein bisschen was widerspiegelt aus dieser Jüngergemeinschaft. Da waren ein paar dabei, vom Judas wissen wir es auf jeden Fall. Da haben schon manche zugeguckt, naja, vielleicht langt er ja doch. In den Geldbeutel rein. Ne? Damals gab es noch wirklich einen Beutel, wo das Geld drin war. Das scheint so ein Schlitzohr zu sein, der Judas. Von dem weiß man immer nicht so ganz genau, ja, wie er so wirklich drauf ist. Was der wirklich meint. Also das war so offensichtlich scheinbar für sie alle. Manche sagten, den hätten wir gar nicht gewählt. Haben vielleicht schon so ein bisschen gewispert am Lagerfeuer. Also was sich Jesus da ausgedacht hat, um den mitzunehmen. Dann haben sie vielleicht auch gedacht, naja, der Petrus, immer ein bisschen so schnell beim Reden. Wir fragen uns, sein Gehirn kommt seine Zunge nicht hinterher. Der ist immer so schnell dabei. Und dann ist es auch so ein Versager. Wahrscheinlich hat er schon unterwegs so, als sie viel unterwegs waren miteinander, auch manchmal schnell geredet. Und es war ja dann auch so, ne? Wissen wir dann wahrscheinlich alle diese Sache, als Jesus sagt, was sagen denn die Leute von mir, wer ich bin? Und der Petrus sagt, du bist Christus. Und Jesus sagt zu ihm, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern das kann nur von Gott geoffenbart worden sein. Und dann sagte Petrus eigentlich so in diesem Zug auch, als Jesus von seinem Tod spricht, Kreuzigung, Auferstehung und, sagte Petrus, das widerfahre dir bloß nicht. Also einmal so und einmal so. Also scheinbar war da unter den Jüngern genauso wie in so einer Gemeinde, so eine Dynamik. Ja, man kennt sich irgendwann mal. Und die waren ja eng miteinander unterwegs, die waren ja jeden Tag unterwegs. Die haben alles geteilt miteinander. Die saßen am Lagerfeuer miteinander. Die haben sich ganz genau beobachtet. Es ist manchmal anders als in so einer Gemeinde natürlich, wo Leute zusammenkommen, okay, Mittwochabend noch und dann am Sonntagmorgen. Manche haben noch mehr Kontakt, ja? Ist toll. Aber bei denen war das ja 3 Jahre lang. Die kannten sich. Und scheinbar aus diesem Erlebnis heraus hat der Jakobus und der Johannes sich das Recht genommen, um zu sagen, also den anderen steht es nicht zu. Also wenn es jemandem zusteht, wir. Ja, wir haben so eine Schulterklopfmaschine zu Hause, Jesus, und die sagt uns, gut gemacht. Gut gemacht. Und aus dem Erlebnis heraus lesen wir in Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 41, und als die 10 es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden, weil die haben das gehört, lässt sich ja nicht verbergen. Und die haben das gehört, was die wollten. Wir wollen zu deiner Rechten und Linken sitzen, Jesus. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Das wisst ihr ja alles. Der Herr Jesus, so wunderbar, er gebraucht ganz, ganz einfache Dinge. Das wisst ihr doch, oder? Und ich glaube, er sagt es den anderen Jüngern auch, ihr Lieben, weil die anderen Jünger keinen Deut besser waren. Die haben es bloß nicht gewagt, zu Jesus zu sagen, wir würden gern zu deiner Rechten und Linken sitzen. Aber sie waren keinen Deut besser. Es war genauso im Herzen drin. Das sind sie unwillig geworden. Oder vielleicht hat der eine gedacht, Mensch, Petrus, wenn du doch sonst warst, du immer der Erste beim Reden, aber wenn du es doch auch gleich gesagt hättest, aber so war es der Jakobus oder der Johannes. Jetzt stell dir mal vor, wenn Jesus gesagt hätte, das steht euch zu, was wäre denn dann aus uns geworden? Sind wir froh, dass Jesus gesagt hat, das steht euch nicht zu. Also die hatten die gleichen Herzen. Deswegen sind sie richtig unwillig geworden. Das ist ja manchmal auch in unserem Leben so. Wir werden unwillig darüber, wenn jemand scheinbar bevorzugt wird. Werden wir unwillig. Oder vielleicht, manche von uns kennen das auch, wenn man dann sagt, Mensch, hätte ich doch bloß auch was gesagt. Oder, ja, weil die immer dann zuerst da vorne steht, deswegen würde ich auch gleich angenommen. Das ist ja ganz klar. Wenn ich das doch auch mal machen würde, mich mal trauen würde, dann würden sie mich doch auch wahrnehmen. So, das ist dieser Prozess, der da durchgeht, auch durch die Jüngerschaft. Und da Jesus sagt, Leute, dafür seid ihr doch gar nicht geschaffen. Dafür sind die Menschen in dieser Welt, ja, die Geist Gottes gar nicht haben, die sind so. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der soll euer Diener. Und schaut, wenn Jesus sagt, wer unter euch groß werden will, dann muss ich sagen, über mein eigenes Herz, ihr Lieben, das ist ein Herz, das groß werden will. Ich will groß werden, dieses Herz will groß werden. Ist anders als das Wesen von Christus. Mein Wesen ist anders. Und das brauche ich, dieses Christus in mir, dass Christus dieses Leben, dieses Herz verändert, dieses Wesen verändert, das ihm keine Ehre bereitet in dieser Welt. Das höchstens dazu beiträgt, mein altes Wesen, dass die Welt sagt, schau mal, die sind ja auch keinen Deut besser als wir. Was bringt's? Was bringt's? Der Herr Jesus sagt, und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dafür bin ich gekommen, sagte Herr Jesus. Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen. Um euch herum zu knechten in dieser Welt. Dafür kam ich nicht. Sondern ich kam, um euch letztendlich, wie es der Hebräerbriefschreiber schreibt, von dieser Knechtschaft des Todes zu befreien, dass ihr atmen könnt in diese Welt. Ich kam, um euch von dieser Finsternis, von diesen finsteren Fesseln des Todes zu befreien, von den finsteren Fesseln des Satans, um euch frei zu machen. Damit ihr mir in diese Welt frei dienen könnt. Und anderen dienen könnt. damit in eurem Herz das Wesen von Christus Platz gewinnt, das Wesen Gottes, das dient diese Welt, das Verändernden Gottes. Christ, Jesus in dir, der Diener der Menschheit. Man kann es eigentlich auch richtig, wortwörtlich können wir es übersetzen, der Kellner der Menschheit. Meine Frau und ich kommen aus der Gastronomie. Ja, sie ist Hotelfachfrau, ich bin Koch. Und das Interessante ist, wir haben da gelernt, wie man richtig dient. Ja, wir haben noch die gute alte Schule durchlaufen, so in der Schule, in der wir waren. Ich hatte eine Lehrerin gehabt, die kam aus der ehemaligen tschechoslowakischen Republik, jetzt ist es ja Tschechien, und die waren top in Gastronomie, die Leute. Die haben es heute noch, wenn man toll essen gehen will, also nur so nebenbei, ne? Und dann lohnt sich das mal, wenn man in der Nähe ist, mal in die Tschechische Republik zu fahren und da mal essen zu gehen. Da wird man auch richtig bedient. Da hat man das Gefühl, man muss sich nicht entschuldigen, dass man da ist. Ja, die Leute freuen sich, dass du da bist. Die dienen dir links, rechts und die sind da und jawohl. Und wenn sie das nicht mögen, dann mögen sie vielleicht dies. Und wenn sie dies nicht mögen, dann mögen sie vielleicht das. Das Dienen, einfach dienen. Voller Liebe, voller Freude. Ich habe das auch mal, deswegen nehme ich mir das manchmal raus, auch hier in Deutschland. Vor kurzem waren wir wieder so in ein Geschäft gewesen. Ne? Ich komme in das Geschäft rein und will um 6:30 oder Viertel sieben war es, also 18:15 Uhr, und wollte einen Kaffee noch trinken. Das Geschäft hat bis 8 Uhr offen und die Frau sagt zu mir, es geht nicht mehr. Wir haben die Sachen von der Kaffeemaschine schon in der Spülmaschine. Und dann gingen wir noch mal rein, später, so eine Viertelstunde später, habe ich sie gefragt, haben Sie das wirklich schon in die Spülmaschine? Ja klar, ich meine, ich muss ja um 8 muss ich fertig sein, ich muss da raus und so. Und dann sagte ich, naja, aber es kann jetzt sein, dass noch eine kommt, ne? Und was will? Ja, um die Zeit kommt keiner mehr und will Kaffee trinken. Und da ist mir das so bewusst geworden, habe ich ja auch gesagt, Servicewüste Deutschland. Da ist mir das so bewusst geworden, so bei der Frau auch, nee, um die Zeit kommt keiner mehr. Ein dienendes Herz, das ist bis zum Schluss, das wartet bis 8 Uhr, kann es sein, dass noch einer kommt. Und denen will ich was Gutes tun. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt bei Jesus. Ich bin gekommen, um zu dienen. Natürlich, mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und dann wurde mir das bewusst, ihr Lieben, diese ganze Message, diese Botschaft, Christus in uns, Dynamik der Herrlichkeit und, die muss sich so äußern in uns, weil Jesus dienen will. Er will mein Leben nehmen, um zu dienen. Er will mit seinem Geist mein Herz so verändern, zu dienen in dieser Welt, nicht zu herrschen. Er will mein Herz freimachen von diesem Geist des Herrschens, von diesem Geist des Bestimmen Wollens und Bestimmen Müssens. Du musst das tun jetzt. Ich will dir dienen. Er will mir dienen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Vergiss es niemals. Und wenn du es noch nie erkannt hast, was er dir eigentlich wirklich Gutes getan hat, der lebendige Gott, dann bitte ihn, dass er dir die Augen drüber öffnet, dass du das erkennen darfst, was er dir alles schon Gutes getan hat. Das war, wisst ihr, die verändernde Botschaft des Lebens von John Newton. Manche kennen das Buch Amazing Grace und manche kennen dieses Lied Wunderbare Gnade, Amazing Grace. Der John Newton, der Gott gedient hat aus Angst, der ein Mann war, der zum Glauben kam, so hat er gesagt, bei einer Straßenpredigt und ein Sklavenhändler war und zur Seeweide hinfuhr und schwarze Sklaven mitnahm und dann verkauft hat auf dem Sklavenmarkt. Und schon auch als er Christ war, dann hat er gesagt, Christ. Und weil er der Obermaat war auf diesem Schiff, hat er das Vorrecht gehabt, die erste Vergewaltigung vorzunehmen. Und das hat er dann auch getan, nachdem er Christ wurde. Er konnte seiner sexuellen Lust nicht widerstehen. Diese Gier auch zu herrschen, konnte er nicht widerstehen. Und als er auf diesem Schiff war und diese Frau vergewaltigt hatte, wieder, sagte er, für mich gibt es keine Gnade mehr. Was bin ich für ein dreckiger und abgefallener und verfluchter Mensch. Und dann, als er zurück war, Und eben dachte mit dieser Einstellung, für mich gibt es keine Gnade mehr. Kam ihm dann diese Botschaft, ich möchte das Buch nicht erzählen, ne? Aber diese Botschaft hat er dann plötzlich, durfte er verstehen. Es gibt einen wunderbaren Gott, einen gnädigen Gott, der dein Leben verändert. Du musst dein Leben nicht selbst verändern. Überlass ihm dein Herz. Das ist deine tägliche Arbeit. Überlass ihm dein Herz. Er verändert dieses Leben. Und daraus hat er dann dieses Lied geschrieben, wunderbare Gnade. That God saved a wretch like me. Dass Gott jemanden gerettet hat, jemanden, der so schmutzig und so dreckig ist wie ich. So verloren, der sich so verflucht vorkommt. Das war die Motivation für ihn, dieses Lied zu schreiben. Und dann sein Leben, dass Jesus dieses Leben benutzen konnte zum Dienen in dieser Welt. Jeder ist normal, gibt so ein Buch, Everybody is normal until you get to know him. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und wenn ich die Menschen dann kennenlerne, dann möchte ich entweder keine Gemeinschaft mehr mit diesen Menschen oder ich will ihnen nicht dienen oder denke, naja, da lohnt sich's nicht und hier lohnt sich's auch nicht. Und dann beginne ich, wenn ich Menschen kennenlerne, so sind wir alle gestrickt, wir beginnen die in so Kategorien einzuteilen. Und das erleben wir leider manchmal auch in der Gemeinde Jesu, ihr Lieben. Wir beginnen Menschen in Kategorien einzuteilen. Und dann merken wir, naja, da lohnt es sich vielleicht mehr dabei zu sein, da lohnt es sich vielleicht nicht so dran zu bleiben. Aber um was es geht ist, weil wir sagen manchmal, naja, da hat man vielleicht jetzt nicht so den Lohn raus. Da ist viel Mühe mit diesen Menschen. Aber ich glaube, Gemeinde Jesu, überhaupt das Leben des Leibes Jesu, ist viel Mühe. Mühe mit uns selbst und dann dadurch dann auch mit anderen. Aber das ist Leben. Das ist Leben. Wie Familie. Markus und Uli können das sagen. Diese 23 Jahre eben jetzt, ihr habt viel Not erlebt, wie Gott wirklich getragen hat und erlebtet aber auch bestimmt untereinander so persönlich. Es ist viel Mühe. Wir stehen uns manchmal selbst im Weg. Und dann gibt es dann Menschen, die sagen, das lohnt sich ja gar nicht mehr, da bleibe ich gar nicht mehr dran. Ach. Dann gibt es Ehepaare auch, die haben schon abgeschlossen. Die sind natürlich noch verheiratet, weil man lässt sich nicht scheiden, aber innerlich schon ganz weit voneinander entfernt. Schon abgeschlossen. Lohnt sich gar nicht mehr. Was soll's? Habe ich ja gar nichts mehr draus. Ich habe es jetzt schon 50 Mal gesagt. Und ach, was will ich denn jetzt noch reden? Bringt doch gar nichts mehr. Das ist so das Wesen der Welt, ihr Lieben. Das kenne ich zu gut in meinem Herzen. Aber das Wesen von Christus ist, es geht weiter und ich arbeite mit dir und ich bleibe da dran. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass der einzige Benefit ist, das einzige, was der einzige Gewinn daraus ist, was ich habe, ist, dass dein Leben mehr und mehr diese Herrlichkeit Gottes widerspiegelt in dieser Welt, die ich dir gegeben habe, Johannes 17. Die Herrlichkeit, die ich beim Vater habe ich ihnen gegeben, sagt da Jesus, damit es sichtbar wird in dieser Welt. Was lernen wir aus diesem Text von Jesus? Es geht nicht darum, dass ich was verdiene, sondern dass ich was lerne. Es geht nicht darum, dass wir leben in dieser Welt, damit wir eine gute Reputation, eine gute Anerkennung bekommen. Dass Menschen beginnen, uns zu ehren. Das musste ich lernen, ihr Lieben, das war ein bitterer Weg manchmal auch für mich selbst am Bodenseehof, als Leiter vom Bodenseehof. Und ich würde es auch sagen, wenn es keine Mitarbeiter vom Bodenseehof da wären, ne? Weil ich merkte, das ist ein bitterer Weg, das zu lernen. Wenn man einmal Macht hat, schlimm, ihr Lieben. Ich schäme mich heute noch für viele Dinge. Wenn man einmal Macht hat und meint, man kann die Macht ausüben. Da hat Jesus mich was gelehrt. Ich denke manchmal, ich bin nur Leiter geworden, um zu lernen, wie verdorben dieses Herz ist. Wie verdorben. Habe ich manchmal den Eindruck. Wie dieses Herz dazu neigt, zu herrschen und die Menschen herumzubossen, wie man so sagt, unter den Teenagern und ständig zu leiden und zu lenken und zu bestimmen und so muss es gemacht werden und du musst und du sollst. Schrecklich, schrecklich. Und warum müssen und sollen die anderen? Weil es um mich geht. Weil wenn die anderen müssen und sollen und es tun, was sie sollen und müssen, dann geht es mir gut, weil die anderen sagen, Mensch, du bist echt ein guter Leiter. Und die anderen, die werden ja gar nicht geehrt dafür, das werde ich dafür geehrt, für die Fähigkeit, den ganzen Laden zusammenzuhalten. Für die Fähigkeit zu herrschen. Schrecklich, ihr Lieben, schrecklich. Schrecklich, das war das, was mich am meisten erschreckt hat in meinem Leben und bis heute noch erschreckt, mehr und mehr dieses Herz, das zum Herrschen neigt, stolz bis zum Gehen nicht mehr. Und der Herr Jesus sagt, um das geht es doch gar nicht, ihr Lieben. Wenn ich in dein Leben komme und dein Herz gebrauche und dein Herz verändere, dann geht es nicht um Stolz. Ich möchte dein Herz an deinem Herzen ein Herzen machen, das dient. Das andere leben lässt. Das andere, das es zulässt, dass andere auf dem Sockel stehen und du eben nicht auf dem Sockel stehst. Das ist eine harte Lehre, finde ich. Das ist eine harte Lehre. Oh, und die dauert an. Die dauert und dauert und dauert. Aber das ist, wisst ihr, das Wesen von Christus. Das will er leben. Wenn ich einmal auf diese Plattform des Herrschens bin, dann will ich ja da auch nicht mehr runter. Das gibt mir auch Sicherheit, Anerkennung. Und das Tolle ist, ein Chef widerspricht mir ja gar nicht. Wenn der Chef Chef ist, dann haben die anderen nur die Chance, entweder das zu tun, was sie sagen, oder halt zu gehen. Ganz einfach. Und wenn sie dann gehen, naja, dann wird ein bisschen gemunkelt. Das ist überall so. Aber naja, letztendlich weiß der Chef schon, was er tut. Und das ist auch in der ich betrachte das ja oft. Ich bin ja ein Diener von Jesus, ihr Lieben. Ich bin ja nicht ein Diener der Wirtschaft. Jemand, in dem Christus lebt und sagt, hier Heinz Spindler, ich will dein Leben gebrauchen, um mein Wesen auszuleben. Und mein Wesen ist dienen. Und mein Wesen ist, dass ich retten möchte. Ich will dein Leben dazu gebrauchen, dass Leben gerettet wird und nicht zerstört wird. Und ich will dein Leben dazu gebrauchen, um anderen Menschen zu dienen, um ihnen zu helfen, dass sie Anerkennung finden im Leben, dass sie mal wirklich vielleicht mal aus der Kuhle herausgeholt werden und auch mal hingestellt werden und Menschen sehen, Mensch, du bist ja auch noch da. Ich will dir doch ein ermutigendes, auferbauendes Wesen ins Herz legen. Das meint Jesus hier damit, ihr Lieben. Und das war die Gemeinde Jesu ganz am Anfang interessant. Diese enge Gemeinschaft, die diese Menschen damals hatten, die unsere Geschwister, so eng miteinander, jeden Tag miteinander vertraut, jeden Tag das Brot gebrochen in den Häusern, das ging ja ganz, ganz lange so weiter. Bis dann die verfasste Kirche kam, die sagte, nee, also so einfach ist das nicht. Ja klar, da kann jeder das Abendmahl austeilen. Nö, das so machen wir es nicht. Ah, das nicht. Das Wort hier kann auch nicht jeder verstehen. Nee, da muss man schon die Sprache gelernt haben und die Sprache, ne? Und die Sprache und die Sprache. Und dann. Und dann muss man ein bisschen Wissenschaft noch haben. Das kam ganz früh, ganz, ganz früh. Schon im 4., 5. Jahrhundert war das alles da. Und dann kam die Machtausübung. Kam einfach Machtausübung. Macht. Wir Menschen sind so. Und das ist letztendlich das Wesen vom Satan, ihr Lieben. Machtausübung. Und das muss jeder wissen, der meint, das müsste ich so machen. Auch in der kleinsten Zelle in der Familie, ihr Lieben. Wenn ich Macht ausüben will als Vater, ist immer teuflisch. Immer teuflisch. Weil das Wesen vom Satan ist. Macht ausüben. Die Bibel beschreibt, in Jesaja, beschreibt ganz, ganz kurz nur das Wesen vom Satan. In Jesaja 14 steht, wie bist du vom Himmel herabgefallen, Vers 12, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen, und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Es ist immer teuflisch. Immer teuflisch. Und das muss ich wissen, als Christ in dieser Welt, wenn ich unterwegs bin, ihr Lieben, da ist jemand, der will mich nicht in Ruhe lassen. Der möchte es zerstören. Der will es zerstören, dieses Wesen von Jesus. Das soll nicht zum Vorschein kommen. Die Worte von Jesus, die könnt ihr reden, solange ihr wollt. Ha ja, die könnt ihr von rechts nach links, von links nach rechts, von oben nach unten, von unten nach oben lesen. Die Pharisäer waren doch so auch, ihr Lieben. Die kannten das Wort Gottes auswendig. Die waren so geschult, manche unter ihnen, dass die Schriftrollen, sie konnten eine Nadel durchstecken, habt ihr vielleicht auch schon ein paar Mal gehört, ne, das Beispiel, eine Nadel durchstecken und die konnten genau sagen, durch welchen Buchstaben diese Nadel ging. Das hat ihnen bloß nichts genutzt, weil dieses Wort ihr Herz nicht beeinflusst hat. Es war nur Wissen, es war im Kopf. Selbst der Dalai Lama sagt, als meine Frau und ich in Indien waren letztes Jahr, haben wir junge tibetische Christen getroffen und die haben ein Drug Rehabilitation Center, wie sagen wir, so ein Zentrum für Drogenabhängige gegründet. Und da kamen viele junge Tibetans, so Tibetaner, in dieses Zentrum. Und der Dalai Lama kam sogar zum Tag der Eröffnung. Und der Dalai Lama sagte den Leuten, also wenn er Jesus nachfolgt, dann folgt ihn 130%ig nach. Was er meinte war, folgt seiner Lehre nach. Er meinte nicht, folgt Jesus nach als den Retter, sondern es lohnt sich, wenn man diese Lehre auffolgt, naja, dann tut man auch was Gutes in der Welt. Das ist damit gemeint. Ihr habt viel Wissen, ihr weiß viel über Jesus. Wenn man dann manchmal liest vom Dalai Lama, was der von den Schriften über Jesus hält, gewaltig. Selbst Mahatma Gandhi, der Gründer vom Neuen Indien, hat aus dem Neuen Testament vorgelesen, dem Volk in Indien. Die Bergpredigt, immer wieder und immer wieder. Aber Jesus blieb für ihn nichts weiter als ein großer Lehrer. Ein Ethiklehrer. Das war's dann. Das war im Kopf, aber nicht im Herz. Und hier, wisst ihr, das ist gemeint, das muss von oben nach unten rutschen. Und beim Teufel war es auch nur im Kopf. Und deswegen hat sein Herz sich so überstellt. Und das muss ich wissen. Und das war für mich eine gewaltige Lehre, ihr Lieben, dass ich das lernen musste. Und heute kann ich sagen, lernen durfte. Ich habe von jemandem gelesen, das möchte ich euch vorlesen. Machen wir uns selbst den Prozess. Jeder erforsche ehrlich sein Elend, die Schwächen seiner Natur, die Unordnungen seiner Leidenschaften, seine Neigung zum Bösen, seine Untreue und seinen Undank gegen Gott. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sein schlechtes Betragen gegen den Nächsten, und er wird in sich mehr Bosheit und Gründe zur Verdemütigung finden als an allen anderen Menschen. Und dann sage er frisch heraus, ich bin der größte und der unerträglich, ich bin der größte Sünder und der unerträglichste aller Menschen. Der Mann schrieb das, das sage frisch heraus, weil wenn ich das erkennen darf, dann weiß ich, da wirkt der Geist Gottes in mir. Und jetzt kann ich sagen, danke, du hast mir das alles vergeben. Und jetzt mach aus diesem Herzen was, das an dem sichtbar wird, wozu du eigentlich kamst, Jesus, um zu retten und zu dienen. Menschen aufzubauen, Menschen Leben zu geben, nicht Leben wegzunehmen, sondern die schon in den Todestälern wandern, mit dieser Botschaft des Lebens aufzuerwecken. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt der Herr Jesus. Und das sage ich oft auf Evangelisationen. Ich bin nicht da, um euch nur ein schlechtes Gewissen einzureden. Das wissen die meisten Menschen, ihr Lieben, in dieser Welt, was da los ist da drin. Die meisten Menschen wissen nur nicht, wie bezwinge ich das, was da drin los ist. Wie werde ich da los davon? Wenn wir jetzt diesen Kindesmissbrauch haben und. Das wissen wir doch alle. Bloß wie werde ich los davon? Das sagt diesen Priestern niemand. Du wirst los davon, indem du das Herz Christus gibst. Nicht deiner, ich sage es jetzt ganz platt, mag sich niemand angestoßen fühlen. Und wenn, ist es vielleicht nicht schlecht, mal drüber nachzudenken. Ne? Aber gib's nicht deiner Kirche. Gib's nicht deine Religion, dein Herz. Gib's Christus. Das war doch die Botschaft von Martin Luther, der auch versuchte, einen gnädigen Gott zu finden, der mit sich selbst nicht fertig wurde. Und dann diese Botschaft hörte, Mensch, du wirst aus Glauben leben. Aus Glauben. Und nicht an irgendwas, sondern aus Glauben an den auferstandenen Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit, der für dich gekreuzigt ist, begraben ist, gestorben ist und auferstanden ist und der lebt und du sollst auch leben. Aber der will dann was mit diesen Herzen machen. Der will dich nicht zum Herrschen in diese Welt, sondern er will durch dich dienen, Jesus. Er will anderen Menschen dienen. Erst zuvorderst in deiner Gemeinde dienen, damit die, die heute Morgen hier sind und zerbrochen und zerschlagen sind, erleben dürfen, ich bin gar nicht allein in dieser Welt. Aber ich komme so alleine vor. Wie viele Christen, ihr Lieben, also Menschen, ich rede jetzt von Menschen, die wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist, die wissen dürfen, dass Jesus mein Herr und Heiland ist, mein Retter, die wissen dürfen, das Blut Jesu hat alle meine Schuld bezahlt. Wie viele dieser Menschen gehen sonntagmorgens in so einen Gottesdienst irgendwo auf diese Welt und gehen wieder alleine nach Hause und sind allein. Und kämpfen mit ihrer Einsamkeit. Und die Einsamkeit kommt wieder und die Zerschlagenheit und Niedergeschlagenheit. Und wir, wisst ihr, und Jesus sagt, dann steh doch auf und lass das nicht zu, dass jemand alleine gehen muss. Ich will dienen. Ja, was habe ich jetzt davon, wenn ich da mit der Person zusammen bin? Du sollst ja gar nichts davon haben. Du wirst was davon haben, aber das siehst du jetzt noch gar nicht. In der Gemeinde, in der wir waren, ihr Lieben, da saß ein Mann am Sonntagmorgen. Das war eine freie Gemeinde, die hieß Bibeltreue Gemeinde, genau. Und ich mache mich nicht lustig drüber. Ich liebe die Geschwister. Das ist kein Thema. Am Sonntagmorgen, das war so ein bisschen so wie hier. Und wenn nach dem Gottesdienst gab es immer Kaffee. Und nach dem Gottesdienst war immer das Gleiche. Da saß ein Mann, der war ganz verunstaltet, körperlich, total verunstaltet. Saß immer allein auf einem Tisch. Und der hat einen Kaffee in der Hand gehalten und sein Bein hat immer so hin und her geschwankt. Und irgendwann habe ich mit ihm ein bisschen Kontakt aufgenommen. Und wir stellten fest dann, seine ganze Geschichte war, er fuhr zur See, war obdachlos gewesen lange Zeit, ein Trinker und. Und als er zur See fuhr, hat er einen Unfall gehabt. Und zwar ist er mit dem Fuß in die Kette gekommen vom Anker, als er aufgerollt wurde. Und dann hat sie ihn mit reingezogen. Und es hat ihn das Bein abgezwickt und den ganzen Körper verunstaltet. Der kam später zum Glauben in Berlin irgendwo und zog dann da nach Nordrhein-Westfalen. Der war so allein, der Mann, ihr Lieben. Der war so allein. Keiner wollte mir hin und ich weiß auch warum. Ne? Der hat so gerochen, so komisch. Der hat sich gar nicht gewaschen. Und. Und dann vergesse ich nie mehr, Mensch, da war Weihnachten. Ne? Aber man mögen wir zu. Und dann sagten unsere Kinder, jetzt laden wir den XYZ mal ein. Und er hat so eine Prothese gehabt und hat so einen Buckel gehabt, also das Gesicht war verunstaltet. Und dann weiß ich, wie heute noch, ihr Lieben, das vergisst mir nie mehr. Da habe ich im Herzen gehabt, was will ich denn einladen? Ich habe mir schon unsere Weihnachtsfeiertage so ausgemalt, wir gehen spazieren mit den Kindern und machen dies und machen jenes. Der konnte gar nicht spazieren gehen. Jetzt sitzt er nur bei uns zu Hause rum. So war ich eingestellt. Was habe ich davon? Der hat es noch nie erlebt, dass er eingeladen wurde, ihr Lieben, noch nie. Aber durch die Liebe Jesu, die er gewirkt hat, der Herr Jesus, durch die Herzen unserer Kinder, haben wir ihn eingeladen. Nicht, weil ich das wollte, sondern weil Christus ihn wollte. Und er ist unser Freund geworden. Und dann sind wir umgezogen, später dann von dort in die Stuttgarter Gegend. Und dann hat er uns mal besucht. Dann kam er vorbei und er war mit uns im Hauskreis. Und die Leute sagten, Heinz, der stinkt. Und es war wirklich so. Aber wie sage ich es ihm? Und dann weiß ich noch, wie heute die Ute wollte einkaufen fahren, meine Frau, und da war so ein Prospekt von Marktkauf. Manchmal haben die auch was Gutes, die Prospekte, ne? Der lag dann bei uns so rum. Und dann sagte ich, Mensch, du XYZ, du da, vielleicht die Ute, die fährt einkaufen und vielleicht willst du da mal mitfahren. Und ich sagte, wieso? Ich brauche nichts, ne? Ich sage, naja, da gibt es ganz günstig so Unterwäsche und so. Die Sachen, die kannst du halt kaufen dort, ne? Und dann schaut er mich an. Und weint. Und fast 20 Jahre älter als ich. Und weint. Schaut mich an und sagt, ich stinke, oder Heinz? Und dann sagte ich, ja, so ist es. Das hat ihm noch nie jemand gesagt. Die Leute haben immer nur Abstand genommen von ihm. Immer nur Abstand. Ab dem Tag, dann ist er in die Badewanne gestiegen. Und er hat jetzt Shelter, so Zuflucht gefunden, ich sage Zuflucht, in einer Gemeinde, die hat sich ganz neu gegründet, so russlanddeutsche Gemeinde da oben in Nordrhein-Westfalen. Super, super. Und da ist er und er hat klasse Gaben, die hat nie jemand entdeckt. Und er schreibt jetzt den Gemeindebrief, macht manchmal so eine kleine Auslegung, hat sich Hebräisch gelernt und hat jetzt ein richtiges Zuhause. Klasse. Das ist dieser Dienst, ihr Lieben. Ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen und zu retten. Zu retten, natürlich auch rauszugehen auf die Straßen und zu retten, ihr Lieben. Was haben wir jetzt davon, wenn ich darüber gehe, über die Straße und sage es den Leuten, dass sie verloren sind? Vielleicht gar nichts. Ich habe, der Dominik und ich kennen ein paar Zeugen Jehovas, zwei junge Männer. Und der eine sagte mir, Heinz, das ist schon blöd, wenn du vor die Haustür gehst und die Leute hauen dir immer die Tür vor der Nase zu. Das kann ich mir vorstellen. Aber er sagt, aber du glaubst gar nicht, wie viele Leute dabei sind und uns reinbitten. Und sagen, Mensch, wir möchten mal reden. Wisst ihr, wir sind auch dafür da, ihr Lieben, um also zu dienen, auch zu retten, rauszugehen, zu retten. Das möchte Jesus durch uns tun. In der Art und Weise natürlich, die er uns gibt, Menschen auch zu retten. Das einfach mal anzusprechen, zu sagen, Mensch du, wie sieht's denn aus? Meine Mutter ist gestorben und als meine Mutter starb, habe ich drei verschiedene Gemeinden angerufen. Leute, die von sich sagten, sie sind evangelikale Christen, angerufen, bitte besucht meinen Vater. Vor 3 Jahren war das, glaube ich, ist meine Mutter gestorben. Bis heute war noch keiner bei meinem Vater, ihr Lieben. Die haben alle keine Zeit gefunden, weil wir Christen haben alle keine Zeit. Wir kennen zwar den Gott, der alle Zeit der Welt hat, die Ewigkeit, aber wir selber haben keine Zeit mehr. Und mein Vater sagt, die Zeugen Jehovas kommen regelmäßig. Und ich lasse die rein. Ich glaube ihnen kein Wort. Das sagt er ihnen auch. Ne? Mein Sohn, der ist da Leiter von der Bibelschule und der verkündigt Christus und da gibt es nichts für ihn. Ne? Aber er sagt, wisst ihr, was er sagt? Könnt ihr nicht wissen, aber vielleicht nachempfinden. Er sagt, aber es tut so gut, nicht alleine zu sein. Das ist das Wesen von Jesus. Und das musste ich lernen auch im Leben. Und nicht musste ich, muss ich weiter noch lernen, ihr Lieben. Dieses Wesen ist aufgebaut, das Menschen auch Leben schenkt, wisst ihr, das meinen Stolz zerbrechen will. Meinen Stolz, der mir selbst auf dem Wege steht und den Menschen im Wege steht. Den Stolz zerbricht. Und das zum Schluss. Eben, es gibt diese Blume, nennt jemand mal, dass wir in dieser Welt sind, nicht nur um richtige Sachen zu tun, ihr Lieben, sondern um die richtig zu tun, sondern dass Jesus durch uns durch Dinge schön machen möchte in dieser Welt. Dass er durch uns durch Dinge barmherzig und dankbar machen möchte. Ah, jetzt muss ich Jesus dienen, jetzt muss ich dahin. Durch uns durch mit Freude möchte Jesus dienen. Mit Freude. Und es geschieht, wenn wir zurückgehen zum Anfang, wenn ich merke, Mensch, ich bin ja wirklich erlöst. Ich bin da wirklich erlöst. Ich bin erlöst durch das Lammesblut. Dieses kleine Kinderlied, 1, 2, der Herr ist treu. 3, 4, er ist bei mir. 5, 6, 7, er wird mich lieben. 8, 9, 10 und immer mit mir gehen. Immer. Das wusste die Frau damals in Lukas Kapitel 7. Und es durfte sie glauben, das hat ihr Leben verändert. Und das wollte Jesus von seinen Jüngern, ihr Lieben. Dass er verändertes Herz bekommt. Mit anderen Worten, glaube ich, sagt Jesus, ich will durch euch dienen in dieser Welt. Ich will durch euch retten in dieser Welt. Ich will durch euch Leben schenken in dieser Welt. Was steht dir im Weg, Heinz Spindler? Dein Stolz. Dein Stolz. Dein Hochmut. Der steht im Weg. Aber komm und leg's ab von mir. Weil ich dich dazu erwählt habe, in dieser Welt das zu tun, was die Jünger taten die Apostel in Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 2. Kennen vielleicht manche die Geschichte eben, dass die Witwen damals alleine waren Und die haben nichts zu essen bekommen, sind immer übersehen worden. Und dann sagen die Apostel, jetzt wählen wir unter uns Männer aus, voller Heiligen Geist, voller Weisheit. Ja, und die dienen dann diesen Frauen. Das ist interessant. Er sagt nicht, naja, wer ist denn gerade mal da? Wer von euch kann einen Teller halten? Und ihr seid dazu berufen, dann den Frauen zu dienen. Nee, er sagt, interessant, was das für Aspekte sind. Voller Heiligen Geist, voller Weisheit. Wahrscheinlich auch eben voller Heiliger Geist, weil das der Geist der Güte und Barmherzigkeit ist, auch mit diesen Frauen umzugehen, die alle ziemlich aufgebracht waren. Voller Barmherzigkeit, den Frauen zu dienen und am Tisch zu dienen. Und das ist das Wort, das Jesus hier gebraucht in Matthäus, in Markus 10, Vers 45. Ich bin ein Tischdiener geworden. Und in seiner Welt war das, du dienst am Tisch und dann gehst du wieder. Du erwartest nicht, naja, vielleicht bekomme ich ein Trinkgeld, vielleicht bekomme ich dies, vielleicht bekomme ich jenes. Das erwartet dein Herz, ja. Aber mein Herz nicht, sagt Jesus. Ich erwarte von dir noch nicht mal, dass du mir Dank gibst. Ich kenne dich doch. Aber ich wünsche es dir, dass du mir dankst. Weil wenn du mir dankst, das zieht dein Leben nach oben. Das lässt dich leben in dieser Welt. Und es macht dein Leben zu dem, an dem andere sehen. Der Herr lebt. Und nicht nur ein Herr, sondern der wahre, einzige, Christus, lebt, regiert. Und das war die erste Christenheit. Es hat mich gepackt, diese Gedanke mehr und mehr. Weil Jesus das will in dieser Welt. Er will das Leben durch uns. Und wisst ihr, was mich auch daran hindert, ist, diese Welt ist voller Bequemlichkeit, in der wir leben. Ich möchte am Sonntag nach Hause fahren, ganz offen, und ich will nur meine Ruhe. Ich will mal meine Ruhe haben. In meinen 32 Urlaubstagen will ich mal meine Ruhe haben. In meinen Tagen frei will ich nur meine Ruhe haben. Und die anderen Tage bin ich so beschäftigt. So beschäftigt, da kann ich mich nicht noch um andere kümmern. Aber wenn ich das verstehen darf, das Herz gehört 24 Stunden, 7 Tage lang, Jesus. Und Herr Jesus, nimm das Herz und mach was draus. Dass deine Herrlichkeit sichtbar wird, erfahrbar wird, spürbar wird für die Menschen. Und Menschen beginnen zu danken. Und bitte sagt jetzt nicht, oh, jetzt bin ich so niedergeschlagen, es geht mir jetzt so schlecht, das kann ich ja alles gar nicht. Sagt der Herr Jesus, weiß ich ja. Ich habe auch gar nicht gesagt, dass ihr es probieren sollt. Sondern gebt mir euer Herz. Und wenn unser Herz Jesus gehört, dann kann ich hier aufstehen und nach Hause gehen und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mein Herz gehört. Und ich danke dir, dass du dieses Leben durch mich leben willst. Ich weiß nicht wie. Und ich kann da auch sagen, ich habe ein bisschen Angst davor. Weil das könnte mein Kalender durcheinander werfen. Aber ich weiß das. Also tu es. Und er tut es, ihr Lieben. Und wenn wir jeden Tag einfach Christus danken, du lebst in mir mit deinem Geist und du benutzt mein Leben zu dem, was Gott gefällt. Das ist, glaube ich, für mich, wisst ihr, das ist für mich mittlerweile die Quelle geworden, aus der ich schöpfe. Ich danke dir, Herr Jesus. Manche Tage sage ich es nicht, weil ich es auch nicht will. Aber da weiß ich, wie die Tage manchmal enden. Traurig. Und die enden ganz anders, wenn ich sage, Herr Jesus, das ist dein Herz. Mach du das draus, was dir gefällt. Möge Gott uns segnen dazu. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du kamst, um zu dienen und zu retten. Und das wissen wir, das ist jetzt nur ein Aspekt dessen, warum du gekommen bist, Herr. Aber das ist der Hauptaspekt. Gekommen, um zu retten, was verloren ist. Menschen, die geliebt sind vom Vater im Himmel, aber Menschen, die in der Dunkelheit gefangen sind, Menschen, die in der Einsamkeit gefangen sind, in ihre Sünde verwoben sind und manchmal gar nicht mehr aufatmen können. Herr, benutze doch unser Leben dazu, dass Menschen Leben finden dürfen, dich selbst, Christus. Und Herr Jesus, wenn ich so darüber rede, dann zeigst du mir so oft auch durch meine eigenen Worte, wie wenig ich oft selbst bereit bin dazu. Und ich kann dich auch nur bitten, Gott sei mir Sünder gnädig. Erbarm dich über mich, Herr, so wie du dich über uns alle erbarmen willst und möchtest du schenken, Herr, dass wir wirklich mit dieser Dankbarkeit nach Hause gehen, nicht vergessen, was du uns Gutes getan hast und noch alles Gutes tun kannst, Herr, dass du alle unsere Sünde vergeben hast, dass du unser treuer Herr und Gott bist. Jesus, wir brauchen dich so sehr, dass du unser Denken hinziehst auf den Vater, auf Dinge, die ewig sind, in einer Welt, die sich so sehr nur um dieses Diesseitige und Zeitliche dreht. Wirke in uns das Gute und möchtest du unsere Hände, unseren Mund, unsere Füße dazu benutzen, dass Menschen Leben finden dürfen, Auferbauung finden dürfen, Ermutigung finden dürfen und letztendlich auch Vergebung finden dürfen durch das Blut von Jesus Christus. Gebrauch uns, wie es dir gefällt, Herr. Amen. Preist den Herrn. Danke, dass ihr ausgehalten habt.